Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen im kleinen Salon. Kommt mal rein hier. Herzlich willkommen zu Kirschbier und Tomatensalat, hätte ich jetzt fast gesagt. Ist auch richtig. Guck mal, es fühlt sich schon so komisch an, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Mhm. Herzlich willkommen, Simone. Schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist, Ole. Schön, dass ihr da draußen alle da seid.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Ahoi Radio oder wo ihr sonst immer eure Podcasts so konsumiert. Wir sitzen hier, weil wir uns gerne kennenlernen möchten und unsere kulturellen Schaffungsprozesse und Bewegungsfelder so ein bisschen kennenlernen wollen. Und das haben wir jetzt schon in ganz vielen Folgen gemacht. Und umso mehr habe ich mich gewundert, als ich heute diesen Raum hier betreten habe, dass wir noch nie über das Folgende gesprochen haben. Nämlich über die süßesten Früchte des Künstlerdaseins. KünstlerInnen-Daseins.
Das mal richtig abfeiern. Ne? Ja. Was ist eigentlich so geil daran?
Wieso machen wir das schon so lange? Ich mache das jetzt seit 16 Jahren. Du bist schon noch viel länger dabei, nämlich?
Naja, ich arbeite seit 26 Jahren als freie Autorin, aber mein erster Roman ist 2008 erschienen. Siehst du, das sind auch 15 Jahre, oder habe ich mich jetzt verrechnet?
Doch, ich weiß es nicht, ich habe nicht.
Klar. Auch 15, doch, ja, zeitgleich ist ja mein Sohn auf der Bildfläche erschienen und der ist jetzt wird jetzt 15. Genau, so kann ich es mir immer merken.
Guck mal, perfekt.
Ja, geil, wenn ich das eine Alter vergesse, kann ich das auf das andere. Es ist schön, dass du immer noch sagst, dass wir uns kennenlernen wollen, weil ich habe das Gefühl, kenne ich ja auch schon jetzt.
Ja, aber ist es nicht, also man lernt sich ja immer noch ein bisschen besser kennen.
Ja.
Und ich freue mich einfach immer, dich zu sehen, vor allem, weil du Autorin bist und ich sonst in meinem Freundeskreis keine AutorInnen habe. Und deswegen freue ich mich immer so, weil du was sehr Ähnliches machst und doch ist es anders. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen was lerne.
Ja, ich stehe auch auf diese Interdisziplinarität generell. Ich finde das immer super. Mit wem habe ich denn da neulich drüber gesprochen? Irgendwem war das vielleicht sogar. Ich glaube, es war ein Filmemacher, wo wir auch so das Gefühl hatten, wir reden viel zu wenig über das, was uns eigentlich verbindet. Es könnte alles viel mehr Bums haben. Insofern finde ich das natürlich auch immer toll, mit dir als Musiker.
Ist perfekt. Und ich möchte heute mit einem Bild oder einem Song starten, den du vielleicht kennst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber als der erschienen ist, musste ich total lachen und habe es auch sehr, sehr gefühlt. Ist nämlich total überspitzt. Ist von der Band Bilderbuch. Kennst du vielleicht?
Klar.
Natürlich. Und Bilderbuch haben den fantastischen Song veröffentlicht, Sneakers for Free. Und in diesem Song geht es darum, dass der Band ständig Sachen geschenkt werden, weil sie auf einmal eine erfolgreiche Band sind. Und sie werden in Räume eingeladen, wo sie sich auf einmal so viele Sneaker mitnehmen können, wie sie wollen.
Sowas passiert euch?
Und sowas passiert uns manchmal. Und ich weiß noch, als das mir zum ersten Mal passiert ist, dass ich von einer großen Modelabel eingeladen wurde, das ich auch selber total toll fand. Und wir wurden wirklich eingeladen zu so einem Outlet-Sale, so ein großes Outlet-Sale, was immer in Hamburg einmal im Jahr stattfindet. Und dann wurden wir in so einen separaten Raum geführt und man hat uns so IKEA-Taschen in die Hand gedrückt, diese großen blauen. Und dann hieß es einfach, ihr macht euch die Taschen voll, so viel ihr tragen könnt.
Wow.
Und es war ein unglaubliches Gefühl und ich weiß, dass natürlich viel, viel mehr da dran hängt und ganz andere Sachen wichtig sind, über die wir heute noch sprechen werden, wieso wir so an diesem Beruf kleben geblieben sind. Aber für
aber die Sneakers for Free sind auch schon irgendwie geil,
für
oder?
Für mich war das damals einfach so ein Wow, okay, das sind also die süßen Früchte des
Du weißt aber schon, dass die dich nur kaufen wollen,
natürlich,
ne?
Wollten die mich kaufen.
Okay.
Aber in dem Moment,
ich sag's nur nochmal.
In dem Moment war mir das völlig egal. Wir alle sind in so einen krassen Rausch gekommen und haben uns diese Tüten bis oben hin voll gemacht und waren so, ja, ich weiß auch nicht, es war ein fantastisches Gefühl, Sneakers for free.
Sowas gibt's bei AutorInnen nicht.
Nee?
Also vielleicht bin ich aber auch einfach nicht die entsprechende Liga, aber ich weiß, dass, wir stehen ja auch viel weniger auf der Bühne. Es macht ja auch keinen Sinn, uns auszustatten.
Ja.
Also wir sitzen ja meistens in Pyjama oder Unterhose zu Hause am Schreibtisch.
Aber kriegt ihr nicht dann so besondere Stifte oder mal so eine Weiß ich auch nicht.
Nee, also was wir immer gerne geschenkt kriegen auf Lesungen, was gerade auf Lesereisen super ist, ist entweder ein Strauß Blumen oder eine schwere Flasche Spirituosen. Beides willst du nicht eine Woche lang, kannst du nicht eine Woche also lang rumschleppen, was aber dann wiederum gut ist, weil es gibt sehr viele Hotels in Deutschland gerade, wo ich den Leuten an der Rezeption einen wunderschönen Blumenstrauß hinterlassen habe.
Perfekt.
Was sich dann bezahlt macht, wenn du das nächste Mal kommst.
Hast du das schon mal gemerkt?
Ist eher so, ja, du bist dann, ach hallo, Frau Buchholz, schön, sie wieder da und so. Was wir natürlich geschickt bekommen, wie blöde, sind Bücher.
Naja, klar.
Wir bekommen halt ständig Bücher geschickt, was ich schon super finde.
Also naja, das ist
natürlich nur so eine kleine Sache, aber ich bekomme immer die anderen Verlage wissen, glaube ich, auch, keine Ahnung, ob man einfach nur im Presseverteiler ist oder ob sie den, also für die Exemplare oder ob sie das schon so ein bisschen kategorisieren. Auf jeden Fall kriege ich eigentlich nur Sachen geschickt, die mich auch interessieren, die ich gut finde und so. Und das ist schon. Das ist toll, das finde ich gut, diese Bücher geschickt kriegen, auch wenn ich sie selbst gar nicht immer alle lesen kann, kann ich sie aber dann so ins Treppenhaus stellen,
naja,
für die
schön.
Nachbarn und Nachbarinnen. Also das ist jetzt überhaupt nichts Großes, aber das ist das, was bei uns so, oder würde ich sagen, so an Geschenken landet. Und da finde ich das mit den Büchern, die dir einfach so geschickt werden.
Ja, das ist toll.
Das ist super toll.
Ja, auch wenn du, man freut sich ja eh über Post, die man nicht erwartet.
Genau. Halt einfach keine Rechnung.
Genau. Und dann ist es auch noch was Schönes. Ich weiß, ich habe damals auch immer ganz viele CDs und Platten zugeschickt bekommen von den Labels. Das fand ich auch immer fantastisch.
Ja, ich finde das echt schön.
Ich wollte nur mit dem Bild starten, weil das so plastisch ist. Also so dieser Raum, in den man kommt und auf einmal hast du Zugang zu so Dingen, die du früher auch vielleicht immer gerne haben wolltest. Also zumindest ich in meiner Jugend war schon immer hinterher. Ich fand Klamotten schon gut und Schuhe und hatte aber nie so viel Kohle, um mir das dann auch zu besorgen. Und dann dieser Moment, dass du auf einmal, dass dir so der Raum aufgeschlossen wird. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich nicht, aber in meiner Kindheit gab es so eine Serie auf Nickelodeon, glaube ich, so einen Kinderkanal auch. Und da wurden Kinder zu Toys R Us geschickt worden, ne, diesen riesigen Spielzeugwarenladen und haben einen Wagen, Einkaufswagen bekommen und durften in 6 Minuten durch diesen Laden rennen und so viel wie sie können in diesen Wagen schmeißen. Und wenn sie dann zu so einer bestimmten Zeit bei der Kasse waren, konnten sie alles behalten. Also absolute Konsum-Rage. Ja, Race und Rage, genau. Und
wow.
Ja. Total bescheuert, ich bin wenn ich ja jetzt
noch
so im Nachhinein.
Ja, ich bin ja noch mit Löwenzahn aufgewachsen.
Das hat gar nichts damit zu tun, genau
so,
das Gegenteil.
Genau, das ist genau das Gegenteil. Jetzt macht mal den Fernseher wieder aus.
Genau.
Also ich frage mich auch gerade, muss ich ja kurz jetzt vielleicht ein Abschweifen, aber ich frage mich, ob ich Bock drauf hätte, generell ausgestattet zu werden. Und ich glaube nein, weil ich dann so ein bisschen, also ich bin ja so eine wahnsinnig rebellische, widerspenstige Persönlichkeit, was mir auch selbst oft im Weg steht. Aber dann ich kann es schon nicht leiden, wenn ich was zu essen vorgesetzt bekomme.
Okay.
Also ich hasse es zum Beispiel, wenn, deshalb mag ich auch keine Menüs. So 3-4 Gänge, weil ich das Gefühl habe, ich kann nur aus 2 Sachen auswählen. Mhm. Ihr wollt jetzt bestimmen, in welcher Reihenfolge ich was esse. Ja. Am schlimmsten ist, irgendwo zu sein und der oder die zahlt, übernimmt die Bestellung. Weißt du, so
gibt's
manchmal, also gab es früher manchmal so für alle dies und dann für alle das und da verdrehe ich durch. Und so kommt mir diese Ausstatterei auch ein bisschen vor. Natürlich wäre es was anderes, wenn die Chefetage von, die Kreativetage von Dior bestimmt, was ich anziehe. Und trotzdem hätte ich das Gefühl, nee.
Ja, weißt du, warum?
Mich mal am Arsch lecken.
Ich weiß, was du meinst und wir haben sowas auch nie gemacht. Aber in dem Fall haben wir es gemacht, weil es absolut 0,0 Gegenleistung gab. Also wir mussten keinen Post machen. Wir wurden nicht dazu verpflichtet, diese Sachen zu tragen auf der Bühne oder sonst was. Sondern es war wirklich nur, mach das. Wir mussten kein einziges Mal das irgendwo erwähnen. Ich sage ja jetzt auch nicht, welche Marke das war. Aber es war für uns einfach so ein okay. Das ist ein ganz anderes Thema, was du gerade angeschnitten hast. Oder zumindest was in meinem Kopf gleich losgegangen ist, ist sowas wie Künstlervermarktung. Ne? Also machst du Werbung? Wenn ja,
ja,
wofür?
Ist
das ist ja was ganz anderes.
Ja, ist was anderes. Aber es ist ja auch was, was viele, die in der Öffentlichkeit stehen, genießen, habe ich das Gefühl. Also
Werbung zu machen?
Nein, aber so Klamotten zu tragen, die einem einfach geschenkt werden.
Ja, ja, ja.
So, oder dieses, ja, dieses sich in was reinstellen, was Tolles, Geschmeidiges, Teures. Und natürlich wissen, dass man dafür, dass man selbst die Gegenleistung ist.
Mhm. Ja, das ist es wahrscheinlich.
So, ich glaube da, aber wir wollen ja gar nicht über die schlechten Seiten reden, wir wollen ja über die guten Seiten.
Ja, und genau, ich wollte jetzt auch
die
gar
Kirschen.
Nicht so, ich wollte gar nicht so lange darüber sprechen, es war nur so ein großes Bild, so dieses Sneakers for Free und ich habe mich daran erinnert.
Die machen
so
dir die Räume auf.
Die machen mir die Räume auf, genau. Und ich kann auf einmal in Räume rein, wo ich vorher keinen Zugang zu hatte, von denen ich sogar nicht wusste, dass sie überhaupt existieren. Und wenn ich so länger darüber nachdenke, was ich so großartig an meinem Beruf finde, dann ist es schon ein großer Teil davon. Also dieses, ich habe Zugang zu Dingen, von denen ich vorher noch nicht mal wusste, dass sie existieren. Weißt du, was ich meine?
Total, aber ich, also bei mir tickt das gerade die, so eine Box im übertragenen Sinne.
Mhm.
Also je länger ich mich mit meinem Beruf beschäftige, nämlich mit dem Erzählen, desto feiner werden meine Schlüssel für all die komplizierten Türen des Menschlichen, die sich mir mit jedem Text, den ich schreibe, habe ich wieder so ein, ah, guck mal, da ist noch so ein ganz kleiner, filigraner, vollkommen echt weirder Schlüssel, mit dem ich jetzt, während ich das schreibe, irgendwas aufschließe, was hinter so eine Tür aufschließe, hinter der wieder irgendwas verborgen ist, was ich vorher noch nicht wusste. Und das ist, also wenn, weil wie gesagt, bei uns gibt es nicht so viel Geschenke oder sowas.
Ja, darum geht es
also
da, mir auch gar nicht.
Nee,
ne? Es geht
genau,
nicht nur um Geschenke.
Also da, es gibt aber natürlich auch so banale Sachen, die total geil sind, erzähle ich dann später.
Ja.
Aber Räume aufgemacht bekommen ist für mich eher was, was jetzt seit 15 Jahren in meinem Gehirn stattfindet. Und immer komplexer wird, das Geflecht wird immer vielschichtiger und ich verstehe immer mehr, weil ich diese Arbeit mache, verstehe ich immer mehr, was es heißt, ein Mensch zu sein und das finde ich total, das finde ich ein Wahnsinnsgeschenk und ich weiß, dass viele, die super wichtige Arbeit machen, ja, ob das jetzt in der Pflege ist oder irgendwelche Ingenieure oder Feuerwehren oder so, dass die gar nicht den Raum und die Zeit und den Platz haben dafür, diese Erfahrung zu machen. Und das empfinde ich als totales Privileg.
Das hast du gerade, das hast du gerade wunderschön gesagt. Das ist jetzt so ein bisschen ja, der Antiklimax, der hier stattfindet. Denn darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Oh, Entschuldigung.
Macht überhaupt nichts.
Wie er merkt, wie geil wir zusammen diese Sendung durchplotten, nämlich gar nicht.
Nee, das macht auch überhaupt nichts. Ich habe nämlich mir so eine kleine Liste im Kopf erstellt, was so die Dinge sind, die ich am meisten wertschätze so an meinem Beruf. Und das ist nämlich genau das, dass ich nämlich das große Privileg habe, mich fast den ganzen Tag nur um meine Probleme kümmern zu dürfen und um meine Geschichten. Und ich habe den ganzen Tag Zeit, von mehreren Perspektiven meine Geschichten anzuschauen und darüber nachzudenken, welche Geschichten ich erzählen könnte, wie ich sie erzählen könnte, was das mit mir macht, so ganz viel Selbstreflexion, ne? Und das empfinde ich auch als das allergrößte Geschenk daran. Mhm. Und das ist was ich auch erst in den letzten paar Jahren so
gemerkt
habe.
Genau, es braucht eine Weile, bis man das begreift, was da eigentlich eben was für ein Juwel das ist, das man da so in den Händen hält und
ja, und dass man die Zeit dafür geschenkt bekommt.
Und dass man vor allem sich nicht nur weiterentwickeln darf in diesem Beruf, sondern dass es eben so eine Essenz ist, dass das gehört so dazu in einem künstlerischen Beruf, dass du einfach die ganze Zeit immer diesen Schritt weitergehst und den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und das ist so toll. Also du läufst gar nicht Gefahr, irgendwie irgendwo stecken zu bleiben und nur noch deine Scholle zu verwalten, weil dann funktioniert der Beruf nicht mehr. Und das ist wirklich, das ist so ein Geschenk, ey.
Deine Scholle zu verwalten, ist gut. Das gefällt mir.
Ja, aber das ist ja genau das, was wir nicht tun und was wir vielleicht dann wiederum auch nicht so gut können. Mhm. Wir Scholle verwalten.
Ja, das kann ich auch überhaupt nicht.
Es wird für mich sofort boring. Kann ich nicht.
Habe ich früher übrigens nie verstanden, wieso das so selten passiert, dass erfolgreiche Bands, die ein großartiges Album gemacht haben, wieso die nicht oder wieso die oft nicht eins zu eins an ihr Werk anknüpfen. Oder das gleiche Werk nochmal.
Die Strichversion nochmal.
Genau, einfach nochmal machen. Nee. Das habe ich nie so richtig verstanden und habe ich auch als Fan fand ich oft blöd. Also weil ich habe mich dann so verliebt in diese eine Sache, in die Perspektive, in die Sprache, in die Musik, in wie das alles so konstruiert wurde. Und dass es dann oft so aufgebrochen wird, hat mich als Fan immer oder oft geärgert und genervt.
Es irritiert. Also das,
ja, genau,
das
es, weiß es irritiert
ich. Ja,
zunächst.
Ja, genau, das weiß ich auch von meinen Büchern, dass es einen Teil der LeserInnenschaft immer gibt, die, es ist jetzt ganz anders als das davor. Ich denke, ja, Leute,
ja.
Exactly, that's the fucking point.
Genau, genau, ja. Und genau das habe ich auch gemerkt, so bei meiner Arbeit, dass einfach, ich langweile mich so schnell.
Genau.
Das ist immer mein Problem, ich langweile mich schnell. Und ich kann nicht das Gleiche zweimal machen, weil dann, also das macht mir keinen Spaß. Ja. Und das ist schon so, das ist auch eine große Kirsche von meinem Beruf. Mhm. Ich mache halt das, was mir Spaß macht. Und der Prozess macht nicht immer Spaß. Es gibt natürlich auch so viele Sachen, die anstrengend sind und durch die man durch muss und
ja,
die auch ein großer Teil von Arbeit sind.
Aber stell dir genau. Die Alternative vor,
ja.
Ja? Die dann irgendwo heißt, also sitzt in irgendeinem Büro vielleicht und machst 10 Jahre lang das Gleiche. Wow.
Ja, habe ich auch einen riesen Respekt davor, wie man das machen
kann.
Das,
ja, aber das ist halt auch, das ist dann, also ich glaube, es hat ja auch einen Grund, warum wir diese Berufe gewählt haben und dazu gehört diese Ungeduld und dieses, lass mal nochmal was anderes machen.
Jetzt. Ja, genau.
So, das genau. Gehört da total dazu.
Genau. Das ist auf jeden Fall, genau, sowieso ein Riesenprivileg, so das ja. Spaß. Ne?
Aber wenn wir jetzt schon, genau, wenn wir jetzt schon bei den, eigentlich bei der Klimax deiner Struktur sind, was wäre denn vorher gekommen, Ole, an Benefits, an Kirschen, an süßen Früchten?
Also das, worüber wir auch schon oft in diesem Podcast gesprochen haben, was mich so bekommt jedes Mal und warum ich mich auch so unglaublich darauf freue, loszufahren so mit meiner Band und in andere Städte zu kommen, ist die Bühne und ist vor allem der Applaus. Weil ich das oft nicht greifen kann, dass man dann auf einer Bühne steht und Leute jubeln und applaudieren und kreischen für deine Arbeit. Für das, was du dir ausgedacht hast. Für etwas, was es vorher noch nicht gab. Du hast dir das ausgedacht und in mühevoller Arbeit zusammengepuzzelt. Und bist so viele Schritte gegangen, bis du dann wirklich da auf der Bühne stehst und das machen kannst. Und dann stehen da Leute und klatschen. Und das ist so ein überwältigendes Gefühl, weil das passiert ja im Alltag nicht. Dass du irgendwas tust und dann klatschen Leute, weil
genau,
sie so
du steigst in einen Bus und Leute klatschen, weil du so geil in den Bus gestiegen bist. Nein, das passiert
nicht. Naja, aber es passiert ehrlich gesagt auch nicht für den Busfahrer oder die Busfahrerin, die irgendwie total gut fährt so, ne? Und die total smooth die Kurven nimmt. Mhm. Da klatscht auch niemand, obwohl das vielleicht
Da sollte man eigentlich mal yay sagen, ne?
Ja.
Right.
Gute Kurve.
Yeah, right.
Ja, aber das ist halt merkwürdig, ne? Oder du, also das passiert ja in den wenigsten Berufen. Und ich kann mich nicht davon freimachen, dass mich das jedes Mal kriegt.
Natürlich,
ne?
Das ist das Belohnungszentrum im Gehirn, das dann aktiviert wird. Klar, das ist schön. Ich finde das auch schön, aber ich finde es auch immer, ich habe dann auch immer eine latente Überforderung danach. Also wenn ich dann noch so Bücher signieren muss, weiß ich manchmal nicht mehr, wie ich heiße. Und am schlimmsten ist, wenn mich jemand anspricht, während ich den Namen von diesem Menschen da reinschreibe. Und dann schreibe ich sofort Eva statt Heidi. Mhm. Also es ist echt, boah, super schwer.
Aber das ist was ganz anderes, weil dann bist du noch so in diesem, dein ganzer Körper ist noch in diesem chemischen Wirrwarr.
Naja, und das chemische Wirrwarr ist halt geil. Das ist ja eigentlich wie verknallt sein.
Genau,
so,
genau.
Ne? Es ist so Dopamin-Gewitter irgendwie. Und das ist echt ganz, ja, das stimmt. Das ist schon, das ist schon was Tolles, dass wir auch noch da rausgehen dürfen und zeigen dürfen, was wir gemacht haben. Das ist ja auch so was Kindliches.
Ja, genau, genau.
Ne? Das ist so, was Mama, super schau mal, was ist, für ein Bild ich gemacht habe.
Guck mal hier, das, guck mal, ich möchte dir das zeigen. Ja, ja. Ich habe das gemacht, ja, ja, guck dir das an. Das und genau so. Das ist es, ja. Mhm. Und eine andere Sache, die daran anschließt, was ich so großartig daran finde, an dem, was ich tue, ist, dass ich das halt immer teilen kann. Und deswegen wollte ich da unbedingt mit dir auch drüber sprechen, weil du kannst es ja oft nicht teilen. Du bist dann ja alleine auf der Bühne und gehst runter und bist so ganz alleine mit dir und deinen Gefühlen. Und ich habe dann ja immer so meine Band dabei und man umarmt sich dann danach und kann dieses großartige Gefühl teilen. Und das ist total berauschend, dass man das auch noch teilen kann.
Ja. Also, kann ich komplett nachvollziehen und ich glaube, wenn ich diese Form von Rausch und Applaus erleben würde, wäre ich auch der einsamste Mensch dann auf der Bühne, weil du es eben nicht teilen kannst. Es ist aber eine ganz andere Bühnensituation.
Ja, klar.
Bei uns beiden. Also bei euch ist ja wirklich, da ist Lärm, da ist einfach schon mal die Musik, da ist wirklich Feier
und Hysterie oft, ne?
Also sowas, Kreische, ja. Und so, das lädt dich ganz anders auf. Bei Lesungen hast du ja Glück, wenn die Leute mal kichern oder oder am besten ist es natürlich, wenn du eine Stecknadel fallen hören kannst. Also wenn es ganz, ganz still ist.
Liebe ich
also,
auch
ist eine
das
vollkommen
Gefühl.
Andere, ist eine andere Art von Feedback und es ist eher so, dass es mich anstrengt, diese Konzentration zu halten.
Wobei am Ende wird ja schon auch
wird natürlich geklatscht, aber es ist dann mehr so ein Relief, so ich habe es geschafft, die jetzt 1,5 Stunden bei mir zu behalten und diese Energie zu halten, ganz alleine. Aber es ist vergleichbar, glaube ich, mit einem anderen Moment, der, weiß ich auch von vielen KollegInnen, dass das, also ich habe einen Kollegen, der reibt sich danach immer so für sich die Hände. Und das hat mal eine Kollegin beobachtet, weil sie gemeinsam schreiben waren. Wenn du einen richtig geilen Absatz geschrieben hast oder wenn eine Szene so richtig gut geworden ist. Also bei mir ist es meistens so, das Ende einer Szene oder so ein Absatz oder auch manchmal nur ein Satz, bei dem ich merke, also nicht nur Buchholz, das ist gelungen, sondern es fährt mir richtig in den Bauch. Und dann kriege ich so ein bisschen Herzklopfen und merke so, Wow. Also es gibt zum Beispiel ich kann immer nur dieses, weil das eine Beispiel habe ich immer so präsent in meinem letzten Roman, gibt es so eine Liebesszene und ein junger Gitarrist, ein Schiffsmusiker ist zusammen mit der weiblichen Hauptfigur und während er das tut, sagt sie irgendwann, wow, du spielst auf mir Gitarre. Und er sagt, ja, alle deine Saiten. Und das ist so ein, ich weiß noch genau, als ich das geschrieben habe, dachte ich, boah, fett, ey. Und dann kriege ich eine körperliche Reaktion, weil ich das so, ich dachte so, ich meine, dass sie sagt, du spielst auf mir Gitarre, aber dann sagt er auch noch, ja, alle deine Seiten. Das ist, boah, dachte ich, Buchholz, große Kunst. Das
jetzt
kann erst sonst
mal
niemand.
Pause.
Jetzt, ja genau, jetzt erstmal. Uff, Pause. Und dann bin ich aber so aufgeregt, dann bin ich wirklich, dann habe ich Herzklopfen, dann ist mir manchmal schwindelig vor Freude. Und dann muss ich halt sofort jemanden anrufen und muss sagen, guck mal, wie geil. Oder ich muss es auf Twitter raushauen.
Ja.
Ey, ich habe gerade so einen geilen Absatz geschrieben. Please look at that. Also es ist
und dann
so,
postest du den auch schon auf Twitter?
Ja.
Okay, krass.
Ja, und das ist dann, weil ich das dann mit jemandem teilen will, diesem Herzklopfen dann nicht, das reicht dann nicht. Sonst platze ich einfach vor Freude.
Das Gefühl kenne ich richtig gut vom Songwriting. Da kommen wir auch noch hin, zumindest auf meiner Liste. Aber das Gefühl kenne ich total gut, wenn du sowas schreibst und merkst so, oh, das ist gut gerade. Und das, dann merkst du so richtig, wie der Körper in Wallung kommt. Und ich werde dann auch mal so aufgeregt und schreibe danach ganz schnell weiter. Mhm. Meistens ist es danach dann nicht mehr so gut.
Ja, dann gehst du halt nochmal rüber dann.
Genau, aber dann passiert immer erstmal ganz viel und das ist spannend.
Und ich vermute manchmal, dass das genau die Momente sind, warum ich es immer weitermache. Mhm. Ich glaube, echt, wenn ich es runterbrechen sollte, warum mit all dem, oh Gott, manchmal kein Geld haben, nicht wissen, was man, wie es weitergeht, irgendwie nicht genug Zeit fürs Kind haben, vieles Reisen, all dieses, dann komme ich immer wieder zu diesen Momenten und denke, ey, dafür. Und ich erinnere mich fast an jeden Einzelnen. Also es gibt in jedem Roman sowieso, aber auch in vielen kurzen Texten ein so ein Ding, wo ich denke, oh, es war so geil. Das ist so toll. Und dafür, ich glaube, so ein bisschen, da ist wirklich, da ist so mein kleiner.
Hast du das denn?
Mein Dirty Secret, warum ich es eigentlich mache.
Ist gut. Ist sehr gut. Kann ich absolut nachvollziehen. Hast du das auch, wenn du dann genau so einen Abschnitt liest vor anderen?
Mhm.
Okay.
Also dann merke ich schon, weiß ich schon, das war da. Aber mir geht es dann so, wenn ich das zum ersten Mal im Kopf habe und aufschreibe, dann ist so ein Moment, in dem ich mich einfach mal richtig gut finde.
Mhm.
Was ich selten habe, weil ich viel, wir haben ja auch schon über Zweifel geredet und so. Also der Zweifel fährt ja immer mit und zwar wie so ein echt böser, dunkler Schatten die ganze Zeit. Und das sind halt die Momente, in denen ich mich rundum super finde. Mm. Und wenn ich die dann vorlese, habe ich da schon wieder eine Distanz zu. Dann weiß ich noch, also dann kann ich das Glück noch so, ich kann mich daran erinnern, wie das war, bin dann aber mit anderen Dingen beschäftigt, nämlich wie sieht mein Gesicht aus, während ich vorlese? Wahrscheinlich scheiße.
Wirklich?
Okay,
interessant.
Dinge, denke ich, ja.
Das ist interessant. Mm. Denn,
also es ist wirklich, der Moment ist auch nicht gut reproduzierbar.
Okay.
Und deshalb muss ich immer was Neues schreiben, damit ich
wieder
hinkomme.
Verstehe ich.
Ein ganz einfaches Suchtprinzip.
Bei mir sind es dann doch mehr Momente. Das ist einmal dieser Moment im Entstehen, der mich, der sehr, sehr ähnlich klingt, wie das, was du gerade erzählt hast. Und was mich dann aber jedes Mal auch so richtig, richtig kriegt, ist dieses, ich zeige es zum ersten Mal einer Person oder mehreren Personen, denen ich vertraue. So geschmacklich vor allem auch. Und das ist ein Gefühl, da kann ich mich noch total gut dran erinnern, wie das zum ersten Mal war. Ich erinnere mich an einen Song, den habe ich geschrieben, als ich 17 oder 18 war. Das ist, würde ich sagen, der erste Song, der ganz gut war. So. Und ich habe es beim Schreiben schon gemerkt, so okay, das ist gerade was Besonderes, zumindest für meine Verhältnisse. Das, was ich gerade mache, irgendwie ist es gerade, irgendwie fühlt sich das anders an. Das fühlt sich rund an, das fühlt sich gut an, da ist was. Mhm. Da hatte ich das auch schon beim Schreiben, dieses Gefühl. Und als ich dann aber zum ersten Mal mit meiner Gitarre einer Freundin, die ich sehr, sehr mochte, den Song gezeigt habe auf der Gitarre und ich habe gesagt, ich würde dir gerne mal was zeigen. Mhm. Das war ein richtig magischer Moment. So dieses, ich spiele das jetzt und merke beim Spielen, da passiert was.
Ja,
so.
Vor allem hast du ja dann da auch ein Gegenüber, bei dem was passiert. Also ich mag das immer total gern, wenn ich habe das jetzt in letzter Zeit oft erlebt, dass irgendwelche Freunde aus unterschiedlichsten Gründen eine Gitarre rausgeholt haben und angefangen haben zu spielen, die ich noch nie Gitarre habe spielen sehen.
Ja.
Weil das einfach so andere Momente waren jetzt. Und das ist ja wahnsinnig toll, wenn sich jemand hinsetzt und einfach nur, man ist zu zweit und da wird Gitarre gespielt. Das ist ja für die ZuhörerInnen krass. Und deshalb kickt es natürlich dann auch, weil da was zurückkommt.
Genau.
Also das ist ja also wahnsinnig ist man sehr, bewegend.
Genau, es ist ein bewegender Moment und gleichzeitig, ich habe eigentlich immer totale Scheu, das zu machen.
Ja, es ist toll.
Nicht, weil ich Angst habe vor der Reaktion, sondern weil ich immer Angst habe, dass es so aufschneiderisch rüberkommt. Ich habe immer Angst, dass dann das Gefühl beim Gegenüber entsteht, guck mal, der möchte sich jetzt in den Mittelpunkt stellen und mal irgendwie zeigen, so. Und deswegen mache ich das super
ganz
selten.
Ganz sicher nicht, Ole. Ich kann nur sagen, für mich ist das wirklich, wenn jemand eine Gitarre rausholt und sagt, also entweder sagt, kannst du mal was anhören oder einfach nur, ich spiele mal ein bisschen.
Ja.
Hast du Bock? So, dann zerfließt mir schon das Herz, weil ich das nicht kann. Natürlich, weil ich das toll finde, wie man aus so einem Ding so Musik, so vollkommene Musik rausholen kann aus einem Instrument.
Das ist Das ist total schön und toll, dass du das sagst. Und
super.
Ich weiß auch nicht genau, woher das kommt bei mir, weil ich auch diesen Moment eigentlich total mag. Aber ich habe immer Angst davor, dass es so falsch rüberkommt, weswegen ich das eigentlich. Ich mache das eigentlich nur entweder bei Leuten, wo ich so ein wahnsinniges Vertrauen habe und wo ich weiß, dass die das jetzt einordnen können, wieso ich das jetzt mache und dass ich einfach wirklich an der Reaktion interessiert bin und wie sie es finden. Oder ich mache es eben auf einer Bühne, wo ganz klar ist, die Leute, die da sind, die jetzt gekommen sind, die möchten es gerne hören, die erwarten das. Und das ist jetzt nicht so, weil ich jetzt irgendwie mein Selbstbewusstsein pushen will. Interessant. Jetzt driften wir aber schon wieder ab. Wir sind eigentlich bei den süßesten Früchten des KünstlerInnenlebens.
Aber ist das nicht irre, dass da immer was drunter liegt?
Ja,
dass
total.
Das immer was im Underbelly hat?
Total, ja.
Finde ich
so, sogar verrückt. Die Momente, die ich auch unglaublich toll finde und die mich auch jedes Mal pushen, sogar bei den Momenten ist es so, dass das so ein bisschen was im Hinterkopf
das
noch ist.
Immer was, also wie ich eben sagt, gesagt habe, diese, dafür mache ich es, für diese Sensation, wenn ich denke, ich bin gerade so richtig gut und die Kehrseite heißt natürlich, fühlt mich halt sonst nicht so gut. Also, es ist wirklich interessant.
Oh, Simone, hörst du es? Es ist unser großes, rotes Wahlscheibentelefon hier auf diesem Schreibtisch. Es klingelt. Wer kann das sein?
Endlich klingelt's wieder. Ich tippe auf Carsten Broster. Hallo Carsten, hau rein.
Hallo ihr zwei. Welchen Job haben eigentlich Künstlerinnen und Künstler in unserer Gesellschaft? Könntet ihr euch vorstellen, dass ihr euch stärker einbringen müsst, noch stärker einbringen müsst, muss ich ehrlicherweise sagen, angesichts des Umstandes, dass ihr schon eine ganze Menge macht, in der Hoffnung, dass, wenn ihr euch stärker einbringt, auch ein bisschen mehr Vernunft in der Gesellschaft durchdringt, weil Leute vielleicht, wenn sie nicht auf euch hören, so doch zumindest inspiriert sind durch das, was ihr macht und vielleicht auch durch das Beispiel, das ihr gebt? Oder sagt ihr, um Gottes Willen, das mögen bitte andere machen, wir bleiben dabei, dass wir uns ästhetisch, literarisch, musikalisch austoben und nicht auch noch in so eine Verantwortungsposition hinein müssen?
Ja, ey, voll mein Thema.
Das ist richtig dein Thema.
Das ist richtig mein Thema und ich sag mal, echt falsche Adresse, Carsten. Nein, aber es ist natürlich, ich bin seit Jahren immer die ganz laut ruft und proklamiert, dass wir uns nicht rein auf Ästhetik und oder gar Unterhaltung zurückziehen dürfen, sondern dass wir als ErzählerInnen in dieser Gesellschaft eine Verantwortung haben. Ich finde, alles andere wäre so ein Schmarotzertum. Schmarotzer, nee, das klingt jetzt total blöd, das stimmt auch nicht. Aber so eine bequeme Haltung, dass es Leute gibt, die mit Zivilgesellschaft nichts zu tun haben, aber wir alle haben damit zu tun, die Zivilgesellschaft zu gestalten und für unsere Demokratie und unsere Freiheit zu kämpfen. Und da müssen wir halt genauso unseren Job dazu oder unser Stück dazu beitragen, wie andere auch. Ich finde, wir sind alle verantwortlich und deshalb tun wir das halt auf die Art, die wir können. Und was daran, was ich daran so interessant finde, ist im Moment, wenn man sich, wenn ich mir jetzt die KollegInnen in der Ukraine anschaue, wie die damit umgehen, wie unterschiedlich die damit umgehen. Also mein Freund Juri Andruchowitsch, glaube ich, begreift sich nicht als anders als zum Beispiel Serhii Jadan, der auch noch ein bisschen jünger ist, der ist richtig aktivistisch unterwegs. Ja, also Serhii Jadan hat, glaube ich, mit Beginn des Krieges aufgehört, Romane zu schreiben, veröffentlicht vor allem auf Social Media, aber so Kriegstagebücher, die wahnsinnig gut sind, die dann natürlich in Romanform erscheinen, verbringt aber seine Zeit vor allem mit zwei Sachen. A, gibt er Rockkonzerte, um Kohle einzusammeln für die Armee, und B, besorgt er Autos für die Front und Waffen und Drohnen. Also der ist nur noch mit Fundraising und Soldatinnen an der Front ausstatten beschäftigt. Das ist irre. Der fährt die ganze Zeit durchs Land und macht solche Sachen. Und Juri Andruchowitsch zum Beispiel begreift sich, würde ich sagen, als so eine Art literarischen Außenminister und fährt nicht so viel durch die Ukraine, sondern durchs europäische Ausland, weil Europa immer sein Thema war, schon immer. Und fährt zwar mit seinen Büchern, reist mit seinen Büchern, aber es gibt dann immer ein Gespräch natürlich. Und da erzählt er wirklich immer wieder, bis er selbst kotzen muss wahrscheinlich, wir gehören zu Europa. Und ich sage das seit Ende der 80er Jahre. Und wir sind EuropäerInnen. Und ist auch dann irgendwo, redet in Parlamenten, in Kiel im Landesparlament oder in Straßburg. Und das finde ich super interessant, wie die eben mit so einer Krisensituation umgehen und wie die ihre Rolle als KünstlerInnen finden. Und das machen die sehr, sehr, sehr richtig. Das finde ich ganz toll. Oder der PEN Ukraine, die beschäftigen sich ja eigentlich auch vor allem damit, Hilfsgüter in die Zivilbevölkerung zu bringen. Und nicht mit Schriftstellervereinigung sein. Und sowas finde ich super. Finde ich ganz toll. Und ich finde, dazu müssen wir alle bereit sein im Falle von Krisen. Und wenn es jetzt hier darum geht, unsere Demokratie zu schützen und vielleicht ein bisschen mitzuhelfen, dass nicht der nächste AfD-Landrat irgendwo gewählt wird.
Genau so habe ich nämlich Carsten gerade verstanden. Also,
genau. Also unsere Aufgabe wäre tatsächlich,
Demokratie zu
stärken. Diskussionskultur stärken, Debatten anstoßen, sowas.
Bubbles aufzupieksen.
Bubbles aufpieken, den Leuten klar machen, dass sie auch miteinander reden können, statt immer nur übereinander. Das ist unsere Aufgabe jetzt hier gerade. Und ich finde, da können wir aber eben was lernen von allen, die in Krisen arbeiten schon, wie ja. die das machen. Die können sich nämlich nicht mehr raushalten. Ja. Also wir haben immer schön, wir haben es ja so schön gemütlich und können sagen, ja, wir können uns ja raushalten. Die können es nicht.
Ja, klar.
Und deshalb muss man sich bei denen was abschauen.
Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Wir haben eine große Folge ja schon mal gemacht zu Kultur und Politik. Mhm. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören, falls ihr die noch nicht gehört
Stimmt,
habt.
Stimmt, verweist du einfach auf die Folge, das ist geil.
Ja, genau. Also hört da nochmal rein. Ansonsten würde ich mich natürlich dir anschließen. Und Demokratie stärken ist etwas, was ich immer total wichtig finde. Auch in allen Texten, die man so macht.
Genau,
und auf allen Konzerten,
ist,
auf denen man
erzählen
ist.
Erzählen ist Demokratie stärken, ja.
Weil das schon also mir und dir ja offensichtlich auch total bewusst ist, dass gerade wenn man Kulturtreibende ist, dass man dann verschiedenste Leute vor sich hat dass man die zusammenbringen kann durch seine Kultur. Und das ist auch immer genau. wieder passiert. Und das macht man natürlich auf der einen Seite automatisch und auf der anderen Seite habe ich schon auch das Gefühl, dass man dann eine Verantwortung hat.
Ja, weil wir gehen ja in die Gehirne rein
ja.
mit dem, was wir machen. Genau. Also wir haben ja Zutritt zu Köpfen und dann muss man da.
Was ich nicht so gerne mag, das hat Carsten eben auch gesagt, ist ein Vorbild zu sein. Das finde ich immer ganz schwierig.
Nee, das kann ich auch nicht.
Nee, genau, ich kann das auch nicht, möchte es auch gar nicht
Gottes
sein. Und das
soll sich bitte niemanden.
Genau,
also
und das.
Gottes
und,
Willen.
Ja, genau.
Bitte,
das ist,
bitte, liebe Kinder zu Hause, nicht
genau,
nachmachen.
Bitte nicht. Da kriege ich nämlich immer so ein bisschen negativ Gänsehaut, weil ich auch immer denke, das ist auch nicht meine Aufgabe. Und.
Das ist irgendwie niemandes Aufgabe.
Ja.
Glaube ich. Also Eltern für die Kinder.
Genau. Genau.
And
that's
und da, it.
Genau.
Und damit
ja.
ist es auch beendet, das
Richtig.
Vorbild sein.
Genau.
Und auch da scheitere ich wirklich täglich.
Ja, ja natürlich.
Nicht rauchen.
Nee, rauchen ist wirklich sehr schlecht. Da solltest du damit mal aufhören, bitte.
Oh
ich möchte
Gott.
Jetzt noch mal kurz eine kleine Sache ansprechen,
ja,
die ich sehr
auch
magisch
kleine
finde.
Sachen. Ich habe auch noch kleine
Weil wir
Sachen.
Haben jetzt so viel über so große Themen gesprochen ja. und es gibt aber viele kleine Themen, die mhm. ich auch.
Ja, bitte, das finde ich
wenn,
auch
wenn ich an
sehr
die,
schön.
Wenn ich an die Früchte denke,
ja.
dann denke
ja
ich daran.
So kleine Aprikosen,
genau.
und Kirschen.
Ich meine, dass wir darüber schon mal ein bisschen gesprochen mhm. haben und trotzdem, finde ich, gehört es auch heute hier wieder rein: der Catering Rider. Das hat was sehr Magisches für
oh,
mich.
Oh, you love it, I know.
Genau,
ja,
also das ist diese. Immer wenn man in verschiedenen Venues spielt, schickt man vorher immer so eine Liste von Dingen, die man gerne haben möchte, wenn man da ankommt. Und ich bin jedes Mal wie so ein Kind im Süßigkeitenladen, freue ich mich darüber, wenn wir ankommen, dass da genau die Sachen stehen, die ich gerne haben möchte, mit denen ich mich wohlfühle. Und das ist etwas, was irgendwie, weiß nicht, da werde ich nicht müde und freue mich da einfach jedes Mal darüber sehr. Das sind so Kleinigkeiten
ja, also,
an dem Beruf, die
ich
irgendwie toll finde.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Fände ich auch richtig geil. Ist ein bisschen wie Einkaufszettel schreiben und jemand geht einkaufen, mhm. schleppt das Zeug und bezahlt das auch.
Ja, genau.
Ja, was
ist sowas Kleines?
Was ist denn das Schönste, was du dann darauf. Also hast du eine Liste zum Ankreuzen? Ist es Multiple
Choice?
Nee.
Nein, das ist das. Ich kann alles darauf schreiben.
Was schreibst du jedes Mal drauf?
Du willst natürlich kein Arsch sein, so, ne? Deswegen schreibst du jetzt nicht, ich möchte nur weiße Gummibärchen oder so. Ne? Gibt es auch KollegInnen, die sowas machen? So?
Come on.
Ja, gibt es.
Really?
Ja. Aber sowas machen wir natürlich nicht. Und es gibt natürlich auch VeranstalterInnen, die dann sagen so, ey Leute, ja, also
Das mit den Austern,
könnt ihr ja raufschreiben, aber
die, ne, kriegen wir nicht gekühlt.
Wir haben gar nicht so krasse Sachen, aber worüber ich mich zum Beispiel immer freue, ist, dass bei jeder Show, und es wird auch nicht immer getrunken, aber es gibt immer ein Cremant, so, mit dem man anstoßen kann, ja, davor oder und danach, so, darüber freue ich mich immer total.
Und an Essen?
Essen ist einfach immer veganes Catering, was ich auch total geil finde, weil ich im normalen Leben das oft nicht gebacken kriege, mhm, oder das ist mir zu aufwendig, und dann auf Tour ist halt immer vegan. Das finde ich immer super. Was ich auch, worüber ich mich so richtig doll freue, es gibt immer Rohkost. Auch was ich im normalen Leben einfach aus verschiedensten Gründen nicht hinbekomme. Ja, ich weiß, dass es super easy ist, aber ich finde es total geil. Ich komme rein und esse ich erstmal eine Möhre mit Hummus. So. Finde ich super geil.
Das ist toll, wenn es so auf dem Tisch steht.
Genau, es kümmert sich einfach jemand darum. Über diese Kleinigkeiten. Finde ich total gut. So. Sowas ist immer drauf. Es ist gar nichts Riesiges, Spezielles.
Ja, es ist
so,
aber so, es hat natürlich so einen Fürsorgeaspekt,
genau,
ne, den man sonst als Erwachsener nicht mehr bekommt.
Genau. Und es ist immer, ist zum Beispiel, schön, gibt es einen guten Tee und Ingwerknolle so. Und dann kann ich mir immer einen guten frischen Ingwertee machen. Einfach so Kleinigkeiten, so, über die ich mich freue.
Das ist echt süß.
So was Kleines.
Ich freue mich immer besonders über den Catering Rider in Bezug auf Menschen, glaube ich. Also das, was
interessant,
mir so an Menschen
wünscht,
ins Leben holen kann.
Okay, so, gut.
Weißt du, so, das ist, also wirklich, da freue ich mich auch jedes Mal wie so ein Kind auf den ganzen Reisen. Also das Reisen ja eh. Wir wollten ja eh noch eine zweite Folge Reisegeschichte machen. Also das Reisen ist auch ein Riesengeschenk. Ja. Ein Riesen, wo ich schon über, ich war gerade in New York und Toronto.
Total irre, ja.
Ich würde nie einfach nur nach New York und Toronto fliegen, weil ich immer denken würde, es ist A, zu teuer, B, Langstreckenflug, um Gottes Willen, das macht man doch auch gar nicht mehr. Aber wenn du beruflich hin musst, hast du natürlich die geile, klar, Ausrede zu sagen, ja, ich muss dahin. Und es ist wirklich, also ein Literaturfestival in Toronto erleben zu dürfen.
Total genial, ja.
Und vorher ein paar Tage in New York verbringen zu dürfen, leck mich am Arsch.
Ja,
das
ist einfach Wahnsinn.
Das ist schon geil. Und aber das Schönere sind wirklich die Menschen, die einem so begegnen und man sich das auch aussuchen kann. Also ich muss es ja nicht machen. Ich muss ja nicht auf all diese Partys gehen.
Ja.
Aber es ist so toll.
Wenn, ja, wenn man manchmal Bock hat. Und der, ja, klar,
wenn vor
natürlich
den Buchmessen die Partyeinladungen, ja, kommen und du weißt, okay, ich bin Dienstag da, Mittwoch da, Donnerstag da, Freitag da. Und Samstag gibt es auch noch eine. Mhm. Und ich weiß, dass ich total zerschossen sein werde. Aber all die Leute, die ich die Abende vorher gesehen habe, sind auch zerschossen. Und dann sind die nochmal da und dann sehe ich sie nochmal.
Ja, das ist super
und
schön.
Und deshalb gehe ich auf jeden Fall nochmal hin. Und das ist für mich als altes Sozialtier und Klassensprecherin schon im Kindergarten, so ist das was echt Schönes. Wenn ich immer meine Highschool-Reunion ständig alle halbe Jahre bei den Buchmessen wieder habe.
Ich möchte was ganz Aktuelles fragen. Ja. Du sprichst gerade von der Buchmesse in Frankfurt, richtig?
Ja.
Das ist ja die größte Buchmesse in Deutschland, genau, richtig? Und also das Klassentreffen. Und ist es so, dass du wirklich jedes Jahr da bist oder gibt es Jahre, wo du halt schreibst und gerade nichts veröffentlichst und dann natürlich auch nicht da bist?
Klar fahre ich hin.
Jedes, und du fährst trotzdem
verdammte
hin?
Verdammte, ja. Okay. Genau, also dieses Jahr werde ich jetzt keinen Roman, letztes Jahr hatte ich einen neuen Roman, da fährst du sowieso hin. Aber dieses Jahr werde ich keinen Roman haben, was schon mal ganz schön ist. Also das heißt, es ist weniger Stress.
Ja.
So. Und dann fahre ich wirklich nur hin, um da zu sein. Wobei ich habe ja so eine Menschenrechtsorganisation gegründet, PEN Berlin. Mhm. Und also nicht ich, sondern mit anderen zusammen, um Gottes Willen. Und wir werden da sicher auch wieder einen Stand haben. Und den gilt es dann zu bespielen.
Okay.
Ne? Also das, da ist schon Arbeit, aber es wird nicht so stressig und es ist echt mehr so ein Socializing-Ding. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dann hier zu Hause zu sitzen,
ja,
und dann nicht,
genau,
hinzufahren.
Genau, deswegen habe ich nämlich gerade nachgefragt.
Das fände ich irgendwie komisch.
Bei uns in der Branche gibt es sowas nicht unbedingt, außer vielleicht in den letzten Jahren hat sich das Reeperbahn-Festival zu so einem Happening entwickelt, wo alle, genau, es ist ein Branchentreffen, aber es ist halt kein KünstlerInnen-Treffen, sondern vor allem so ein Branchentreffen. Mhm. Du triffst auch viele Künstler und Künstlerinnen, aber an sich ist es mehr Branche. Für mich ganz persönlich ist es das Hurricane-Festival, einfach weil es das größte Festival hier im Raum ist.
Ist das nicht immer so eine Schlammschlacht?
Ja, oft ist es eine Schlammschlacht. Und für uns als Band ist es immer das Allergrößte, da zu spielen, weil es natürlich einfach ein riesiges Festival ist. Du erreichst unglaublich viele Leute vor den Bühnen. Und gleichzeitig.
Ein geiler Name einfach.
Ja, und gleichzeitig ist es so ein Klassentreffen, ne? Mhm. Also, wir sind einfach dann doch schon lang part of the circus und dann triffst du da doch immer deine ganzen Freunde und Leute, die du lange nicht gesehen hast. Und es ist immer ein großes, es ist immer total toll, da zu sein. Und gleichzeitig ist es so, wir spielen halt nicht jedes Jahr und das ist auch nicht klar, dass du da immer wieder gebucht wirst, so, weil es halt ein riesiges Festival ist. Und dieses Jahr waren wir zum Beispiel nicht da, keine neue Platte und wurden halt nicht gebucht. Und mein Herz blutet echt dann so. Das Wochenende, wo das stattfindet, ist meine ganzen Social-Media-Kanäle sind nur voll mit meinen ganzen oder mit vielen Freunden von mir, die entweder in der Technik arbeiten, die auch Bands haben, die weiß nicht, als was da sind, als Merchandiser, Merchandiserin oder ne, einfach die in irgendwie in dem Zirkus auch arbeiten. Mein Herz blutet immer total, wenn ich das so sehe und nicht Teil davon bin. Deswegen habe ich gerade nachgefragt, ob es dir auch so geht. Aber du bist konsequent, du fährst einfach trotzdem immer hin.
Ich fahre da einfach hin, ja. Weil ich, also ja, auch weil ich da immer echt eine schöne Wohnung habe, die ich für diese Tage günstig miete. Und ich habe immer, also ich verweige auch immer das teure Hotel des Verlags. Mhm. Sollen mir lieber die Wohnung bezahlen für, also kostet dann die Wohnung so viel wie eine Nacht im Hotel.
Okay, ja.
Kostet dann aber die ganzen vier Nächte so. Und ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich das nicht mehr mache, ist die Wohnung weg. Verstehst
okay,
du?
Ja, verstehe ich.
So ein,
so ein guter Handshake-Deal.
Ja,
so.
Ich mag die auch. Die ist so im sechsten Stock in Frankfurt hinter der Konstablerwache, so eine schäbige Ecke.
Okay.
Ich bin da auch schon mal einfach nur zum Schreiben hingefahren, weil ich das da total gerne mag. Also das ist rundum schön und was ich auch daran schön finde, wahrscheinlich im Gegensatz zu der Schlammschlacht in Schesel, dass man sich immer so schön anziehen kann dann.
Ja.
Also ich muss dann jeden Abend was Schönes
okay,
anziehen.
Okay, ja, verstehe ich.
Da ist eigentlich mein Kleiderschrank für da.
Okay,
also für diese vier, fünf Tage im Jahr, dass ich denke, so, was haben wir denn hier eigentlich so an Bleistiftröcken und hohen Hacken und so? Das ist ja geil, das ziehst du ja sonst nie an. Okay, Buchmesse, yay.
Okay, ja, verstehe ich.
Es ist total, es ist wirklich, wirklich schön. Und gibt natürlich dann auch viel Getränke umsonst, ja, muss ich dann.
Natürlich.
Also da lasse ich mich schon gerne ausstatten.
Klar.
Muss ich gestehen.
Ja, da läufst du mit dem Jägermeister top rum.
Nee, mit dem Jägermeister in der Hand.
Ja, oder so. Ja. Oder Simone, die muss ausgestattet sein vor Jägermeister. Ich sehe die ganzen Abend nur mit Jägermeister.
Die muss ausgestattet werden. Ja. Die muss ganz dringend, muss sie noch ein bisschen an der Bar ausgestattet werden. Ja, das ist, das finde ich dann auch wirklich schön. Und ich habe noch eine Sache. Hast du noch was?
Ich habe ganz viele Sachen noch auf meiner Liste, aber mach ruhig weiter.
Nee, erzähl du noch mal, weil das sind immer so schöne Sachen, dann komme ich auch noch auf was. Weil ich habe noch eine Sache, die mir ein bisschen unangenehm ist.
Okay. Wir haben schon darüber gesprochen, über das Gefühl, etwas zu erschaffen aus dem Nichts. Darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen. Mhm. Ich möchte es trotzdem noch mal kurz rausstellen, weil es auch eines der wichtigsten Sachen für mich ist. So dieses, vorher war da nichts und dann ist auf einmal ein Song da und man hat so das Gefühl, man, das ist so mein Handwerker-Moment jedes Mal. Also so wie ich mir vorstelle, wie sich Handwerker fühlen. Die gehen irgendwo hin und gehen zuerst in den Baumarkt, kaufen irgendwas ein, haben dann ihre Werkzeuge dabei und ihre weiß nicht was und dann bauen die irgendwas und dann ist das fertig und dann gucken die sich das an und sagen, heute habe ich richtig was geschafft und gehen glücklich nach Hause, weil sie was Neues in die Welt gestellt haben. So stelle ich mir das zumindest vor.
Ich glaube, es ist kein Handwerkermoment, es ist ein Gott-Moment.
Ja, vielleicht.
Und Gott sah, dass es gut war.
Ja, genau.
Und Gott sprach, es werde Licht. Ich glaube, es ist so ein totaler, so eine
ja.
Ich finde es auch super.
Es macht mich einfach unendlich glücklich.
Ja,
irgendwas Neues
super befriedigend.
In die Welt zu stellen. Ja, genau. Ja. Es ist was Schöpferisches. Und
ja.
Ich gehe absolut auf Wolken, wenn so ein Song fertig ist. So.
Ja, das ist auch toll.
Darüber wollte ich kurz sprechen. Und darüber müssen wir aber auch gar nicht so lange sprechen.
Ja, weil das haben wir schon ganz oft
gemacht. Genau, haben wir schon ganz oft gemacht. Was bei mir hier so richtig dick draufsteht, worüber wir aber noch nicht gesprochen haben, weil es halt auch so verschiedene Seiten hat, in denen wir vielleicht auch noch mal in unserer nächsten Folge sprechen können, ist die Selbstständigkeit als großer Teil unseres Berufes. Und es gibt so viele Tage, an denen ich das absolut abfeiere, selbstständig zu sein, in denen es das absolut Beste ist, nur selber für mich zuständig zu sein.
Die Chefin, hier macht die Chefin das nämlich noch selbst.
Genau.
Ist total geil, die Chefin sein. Ich bin hier die Chefin und an schlechten Tagen denke ich immer, das Einzige, worauf du jetzt achten musst, ist halt erst auflegen und dann Arschloch sagen.
Ja.
So, und damit ist eigentlich zur Selbstständigkeit ganz viel gesagt.
Ja, du, richtig.
Ey, oh Gott, ich liebe es auch sehr, wenn ich dann Leute sehe, wie die in Strukturen ächzen und unter Hierarchien ächzen und so, denke ich, nee.
Ja.
Ich bin nur selbst dafür verantwortlich, dass die Kohle hier auf dem Konto landet, aber es gibt auch niemanden, der mir irgendwas sagen kann. Ich bin nicht, wie nennt man es so schön, weisungsgebunden.
So nämlich, genau.
Ah, es gibt niemanden. Es gibt niemanden auf der ganzen verdammten Welt, der mir irgendwas sagen kann, außer ich halte mich nicht an Gesetze.
Außer das Finanzamt. Ja, und da sprechen wir dann aber in der nächsten Folge nochmal drüber.
Aber mit denen kann man ja auch reden. Und sie sind auch nicht die Chefs. Sie sind halt so eine Angststruktur.
Ja.
Aber trotzdem ist man da nicht ständig drin. Man steckt da nicht ständig drin. Und es gibt Leute, die das für dich übernehmen können. Zum Beispiel Steuerberater.
Ja, genau.
Oder Bankberater, in dem sie
den Kredit Lass uns nicht so lange drüber sprechen. Das machen wir in der nächsten Folge. Genau. Aber Selbstständigkeit wollte ich nochmal ganz kurz ganz kurz, weil das einfach so wahnsinnig wow-Gefühl, so in Unterhosen zur Arbeit laufen und den ganzen Tag in Unterhosen bei der Arbeit bleiben.
Also
auch total gut.
Scheiß ist.
Total
super
gut.
Geil.
Und eine Sache, die ich auch noch so ein bisschen klein bei mir auf der Liste habe, die auch unglaublich toll ist, finde ich, an meinem Beruf, ist dieses, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, das Neue ist immer das Beste, habe ich es jetzt mal so genannt. Also,
super.
Es gibt so ein paar Sachen, die kann ich richtig gut.
Ja.
Und eine Sache, die ich wirklich gut kann, ist, mich selber anzustecken von neuen Dingen, die gerade so passieren oder die ich mache mit meiner Band. Und es ist so, dass es absolutes Universumgesetz ist. Der neue Song ist der beste Song, den wir jemals geschrieben haben.
Absolut.
Und das liebe ich auch.
Ja.
Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber zumindest bei uns in der Band ist es bei allen normal. Ist auch normal, genau.
Ist normal. Also ich kenne es sehr stark aus. Ich habe ja eine Zeit lang im Jahresrhythmus geschrieben.
Mhm.
Das heißt, ich war mit dem aktuellen Buch auf Reisen, während ich schon wieder das nächste geschrieben habe. Und dann dachte ich immer
beim Schreiben, wenn ihr wüsstet.
Oh ja, ja, was für ein Dreck, ey. Ja, ja. Weil das, was ich jetzt schreibe,
das ist
richtig gut. Ich habe es gerade gehabt mit einem Hörspiel. Ich habe zwei Hörspiele hintereinander geschrieben. Die waren dann im Sommer produziert und irgendwann im Winter gesendet. Und die Redakteurin mochte das erste so gern. Und jetzt habe ich das zweite abgegeben und die sagt, oh Mann, ey, ich würde lieber mit dem zweiten rausgehen, weil das ist ja noch viel besser.
Ja, ja.
Ey, pass auf, ist komplett normal.
Genau.
Ist komplett normal. Weißt du noch, was wir im ersten gerne mochten und was auch die Regisseurin gerne mochte? Ah ja, stimmt, du hast recht. Aber im zweiten ist das und deswegen gesagt, ja, aber das muss man einfach aushalten.
Ja,
so.
Genau.
Aber,
und das liebe ich sehr an meinem Beruf, offensichtlich du auch an deinem,
total.
Weil es, glaube ich, auch was sehr Kindliches ist.
Ja,
so
ja.
Dieses
Begeisterungsfähigkeit
fürs Neue.
Wow, ich kann laufen, juhu, ich kann schaukeln.
Genau.
Boah, ich bleibe oben, wenn ich schwimme. Das Neueste ist immer das Geilste, ja.
Genau. Was ja eh so, was immer über unseren Berufen schwebt, so neu. Weil, wir machen ja ständig irgendwas Neues und ich glaube, das ist auch so toll an dem Beruf, dass man ständig was Neues macht.
Ja, und dadurch
sich damit begeistert, motiviert, intrinsische Motivation, weil es neu ist, weil es toll ist und weil es glänzt und shiny ist. Und genau das Gefühl kenne ich auch, wenn du dann Konzerte spielst und dann irgend so ein Song wird richtig abgefeiert und denkst so, ha, wartet mal ab, Leute. Hier ist einer in der Pipeline. Wenn wir den jetzt spielen würden, ne, wird euch, also. Und meistens ist es dann so, wenn du den dann spielst, obwohl der noch nicht veröffentlicht ist, das ist immer oft sehr enttäuschend, weil die Leute feiern dann doch oft mehr die Sachen ab, die sie natürlich kennen, was natürlich auch total klar ist und so, weswegen wir das nur noch relativ selten machen. Wirklich so ganz neue Sachen macht man schon mal, dass man was ausprobiert, aber es ist oft enttäuschend, weil das dann.
Ich lese
doch
nichts,
so,
was, was noch nicht erschienen ist.
Das twitterst du nur.
Das twitter ich nur.
Ja.
Weil da kann ich mir dann auch mich sofort wieder wegducken danach. Aber ich habe noch eine Sache, die hat vielleicht auch was. Ich meine, das hat ja immer, also ich habe immer das Gefühl, bei allem ist da so eine große Kindlichkeit dabei. Ne? Es ist immer so, was ich so richtig geil finde, sind immer so Sachen, wo man da immer den Bogen schlagen kann zu, wie es als Kind gewesen wäre. Und das ist jetzt, glaube ich, eher so ein Teenie-Moment, wenn ich merke, dass mir Leute begegnen, und zwar Leute, die ich irgendwie eigentlich so sozial in einem höheren Status sehe, als ich selbst bin.
Schon mal interessant, ja.
Ja, weil,
dass du das überhaupt, aber ja.
Doch, wenn ich
Adelige zum Beispiel.
Nein, nicht, aber so
nein, ich weiß,
Leute
was
mit
du meinst.
Macht und Einfluss.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, klar. Oder Celebrities mhm. oder so, die ich als Celebrities, wenn ich dann merke, ich. Dass die auf eine Art auf mich zugehen, die bedeutet, sie kennen meine Arbeit. Mhm. Und wenn die das dann auch noch sagen, ich bin so ein großer Fan. Also neulich hat mich eine von mir wirklich unglaublich geschätzte und bewunderte Theaterschauspielerin angerufen, die auch schon eine lange Karriere auf dem Buckel hat, nur um mir zu sagen, dass sie so ein großer Fan
oh,
ist.
Sowas ist so toll. Ja.
Oder also Maren Kräumann hat mir das mal geschrieben, dass sie so, das sind so Idole von mir.
Ja, das
mir,
ist toll, sowas.
Du?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Oder eben auch machtvolle, einflussreiche Leute, meistens dann aus der Politik oder der Wirtschaft, die ich gar nicht kenne und bei denen ich aber merke, dass die aufgrund dessen, was ich schon gearbeitet habe, Respekt vor mir haben.
Verstehe ich, ja.
Und mir zuhören und vielleicht sogar bereit sind, etwas für das zu tun, das Anliegen, mit dem ich gerade komme. Und das finde ich so, das ist einerseits ist das einfach gut und Wertschätzung, aber ich merke, dass ich auch so eine kleine, das ist so ein kleiner Genugtuung.
Na ja, klar.
Also dieses oft unterschätzte, nicht ernst genommene Mädchen.
Aber deswegen Teenie-Moment, weil
ja,
du das Gefühl aus der, ja, das
genau.
kenne ich natürlich total.
Genau.
Dieses, pass auf, ich zeig's
so,
euch allen nochmal.
Ja, ich zeig, so, passt mal
und
auf.
Und wenn es dann
man
wirklich,
sieht sich immer zweimal
genau,
im Leben,
das ist natürlich
ne?
ein krasses
so,
Gefühl.
Und plötzlich ja. klappt das und dieses ja, dieses Mädchen, das nicht ernst genommen mhm. wird, weil sie so ein blondes Püppchen ist und auch sich oft verarscht fühlt oder eben ja überhaupt nicht gesehen wird als irgendwas mit Gehirn, wenn die dann aufgrund der Arbeit ihres Gehirns mhm. Anerkennung bekommt, mhm. ich glaube, das repariert so viel in, mhm. In meiner inneren doch recht schrägen Architektur, dass das für mich super wichtig ist und ganz, ganz, ganz toll.
Deine innere, doch recht schräge Architektur, das finde ich richtig ein tolles Bild.
Kannst du
super.
Haben.
Super. Kann ich das haben?
Ja, kannst du haben.
Ist gut. Ich weiß nicht, ob es zu sperrig ist, für so, aber ich finde es gut. Ich nehme
es
mal mit.
Es ist schwer zu singen wahrscheinlich. Mm. Mm.
Aber ich finde es fantastisch.
Ja.
Das hat mir richtig viel Spaß gemacht heute mit dir, Simone, weil wir haben eigentlich nur über schöne Sachen geredet.
Und trotzdem so Deep Talk, ne?
Ja, sollte man viel öfter machen.
Ja.
Dankeschön.
Ich danke dir.
Wir hören uns wieder
in
ein paar Wochen.
Genau. In vieren, glaube ich.
Ich glaube
ne?
auch.
Ja.
Ihr Lieben, danke fürs Einschalten.
Danke.
Bis ganz bald.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und der Hörradio.